Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der besagte Tobias Becker. Aber am liebsten ist mir, wenn man einfach nur Tobi sagt. Und dann weiß ich, wer gemeint ist wirklich. Ja? Weil Tobias sagt vor allem meine Mutter. Und ich erinnere mich daran, wenn ich was ausgefressen hatte, dann hieß es Tobias oder Johannes. Ja? Weil eigentlich heißt mein Bruder Johannes Johnny. Also jetzt heißt er Jean, weil er schon viele Jahre in Frankreich lebt. Aber so ist das halt mit den Namen. Und ich freue mich, dass ich heute mal hier bei euch, darf man so, ihr macht das auch so, genau. Also, dass ich hier sein kann, zu Gast sein kann. Und ja, wir wollen uns Gedanken machen über tiefer blicken. Du hast vorhin schon gesagt, wir kennen uns schon viele. Ich kenne ja manche hier auch vom Sehen und wahrscheinlich kennen sehr viele mich. Aber ich kenne die Leute nicht so ganz persönlich. Also, wenn ich Namen nicht weiß, sorry, tut mir leid. Was noch zu mir zu sagen ist, ich bin in Ludwigsburg Gemeinschaftspastor bei der evangelischen Seestraßengemeinde, so haben wir uns genannt. Wir sind eine sehr studentisch aufgestellte Gemeinde. Wir haben 2 Hochschulen in der Stadt, eigentlich noch 4, 2 kleine halt auch noch. Aber da sind sehr, sehr viele Leute so über die letzten Jahre so dazugekommen und das hat unsere etwas überalterte Gemeinde sehr verjüngt über die letzten Jahre. Und von daher, ich habe mich beim Kinderlied sehr wohl gefühlt. Von daher, das haben wir auch sehr oft. Also von daher, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht mit rausgehe. Also von daher finde ich, ist es ja wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich. Ja? Genau, was macht sonst so mein Leben aus? Also ich bin, wie gesagt, Pastor, habe ich eine halbe Stelle in Ludwigsburg. Dann bin ich beim Gemeindeverband noch für Gemeindeberatung mit engagiert. Und dann haben wir vor 3 Jahren noch eine Firma gegründet. Also ich mit 2 Freunden zusammen und es ist eine Sozialfirma. Und wir kümmern uns seit jetzt doch über 3 Jahren jetzt schon überwiegend um Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Also eine sehr herausfordernde, aber eine sehr, sehr wunderbare Aufgabe, weil ich kann euch sagen, wir kommen dahin mit Menschen, überwiegend aus unserer Gemeinde, aber auch aus anderen Gemeinden, die mitmachen, hinter oder in Wohnungen hinein, wo wir als Gemeinde sonst nie Menschen erreichen würden. Und eine Kollegin von mir hat gesagt, Tobi, ich bin die einzige Person, die bei dieser Klientin noch auftaucht. Über die Erkrankung hat sie alle Schranken oder ich sag mal alle Verbindungen gekappt, die da gewesen sind, so ist sie ganz allein in ihrem Zimmer und meine Kollegin geht dorthin. Und die geht auch hin, wenn es anstrengend ist. Das ist unsere Aufgabe. Und von daher, das ist auch ein großes Feld, was wir neu erobern, sage ich mal, Diakonie ganz nah an der Gemeinde. Sowas auszuprobieren und auch zu merken, wow, der Bedarf ist riesig. Wir haben jetzt um die 60 Klienten hier im Landkreis Ludwigsburg. Also enorm gewachsen. Wobei man am Anfang uns gesagt hat, man braucht keine weitere Firma irgendwie. Da. Ja. Also von daher, das ist so ein bisschen mein Leben. Ich habe mal BWL studiert, von daher hat das ganz gut gepasst. Bin Geschäftsführer dort. Ja. Aber es ist spannend. Du hast schon ganz gut angesprochen. Vielleicht passt das ganz gut rein. Diese Bändchen, WWJD, wer kennt noch die Bänder? Okay. Wer hat eins getragen? Okay, es ist schon weniger. Ich brauche das nicht. Aber es ist eine spannende Frage. Was würde Jesus tun? Und im Großen und Ganzen geht es vielleicht heute ein bisschen darum, denn wenn man sich überhaupt diese Frage stellt, hat es ja mit etwas zu tun, dass wir uns an Jesus irgendwie orientieren wollen. Wir sind seine Nachfolger, heißt es auch. Wir sind Jünger. Das heißt, er ist dann irgendwie unser Rabbi, unser Lehrer. An ihm, an seinem Leben wollen wir uns orientieren. Und das hat auch mit tiefer Blicken zu tun. Wir wollen heute also anschauen, wie hat Jesus tiefer geblickt? Was hat er wahrgenommen? Und was könnte das für uns bedeuten, dass er uns anschaut, wie er uns wahrnimmt, was er empfindet und wie das vielleicht auch uns anstecken kann, soll, darf. Okay, seid ihr bereit? Okay, ich sehe auch begeisterte Gesichter. So, wir schauen mal hier los. Es hat sich rumgesprochen, dass Urlaub was Schönes ist. Auch hier, ich weiß nicht, ich gehe ganz gerne in Urlaub. Gibt es noch welche? Dann können wir eine Selbsthilfegruppe auch gründen. Sehr schön. Okay. Wer war schon mal in Paris? Okay, es sind sehr viele. Okay, dieses Bild ist in Paris aufgenommen. Und wenn ihr das vergleicht mit einem Café in, sagen wir mal, Bietigheim oder so, fällt mir jetzt gerade so ein. Also, Bietigheim, was ist anders als in unserem normalen, typischen, schwäbischen Straße-Café? Was würdet ihr sagen, da hinten? Weingläser, sehr schöne Bemerkung. Also von daher, ja, das ist die Weingegend, ist ja auch hier ein bisschen da. Das meine ich nicht, aber vielen Dank, ist das richtig? Ja, genau, ist bei uns nicht. Ah, das ist interessant. Wer in Paris, ist euch schon aufgefallen, in Paris, alle Stühle sind Richtung Straße ausgerichtet. Da würde jeder schwäbische Kaffeebetreiber sagen, das ist Platzverschwendung. Man muss mehr Stühle an den Tisch bringen, mehr Kundschaft. Ja? Aber man könnte sich ja fragen, warum? Gibt es Ideen? Ja, warum? Bitte, da hinten. Oh yes. Sehen und gesehen werden. The street is the catwalk. Zu Deutsch. Die Straße ist die Flaniermeile, wollte ich schon sagen. Ist auch nicht deutsch, gell? Also ich wollte nur sagen, sehen und gesehen werden. Paris ist die Stadt der Mode. Wer schon mal auf dem Champs-Élysées oder sonst in der Innenstadt von Paris unterwegs gewesen ist, wird merken, schwarz und weiß sind sehr dominierende Farben in der Mode dort. Also das heißt, man geht sehr nobel und elegant so durch die Straßen und ich kann mir es gut vorstellen. Ich weiß nicht, gibt es hier auch noch Menschen? Ich gebe es zu, ich beobachte manchmal ganz gern Menschen. Wir bitten heute nochmal um Handzeichen. Wer hat die gleiche Erkrankung wie ich? Okay, ja, sehr schön. Oh, stark verbreitet. Ich weiß auch medizinisch gar nicht, was man dagegen tun kann. Vielleicht sollte man auch gar nichts dagegen tun. Es gehört zum Menschsein. Warum sind Talkshows nach wie vor beliebt? Wir wollen gerne was über Menschen und das Leben anderer Menschen erfahren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte sehr gerne Menschen, zum Beispiel im Café, im Zug, im Restaurant, auf dem Flughafen, beim Warten. Und man macht sich so seine Gedanken. Und die spannende Frage ist, was sehen wir? Was nehmen wir wahr? Soll ich euch ganz ehrlich sagen, was ich sehe? Das, was ich vor Augen habe. Ich sehe das, was ich sehen kann. Ich blicke nicht oft tiefer. Kann ich auch nicht so richtig. Und ich mache oft vom ersten Eindruck Rückschlüsse auf die Person. Naja, der ist glücklich, der ist oh, erfolgreich vielleicht, oh, jemand niedergeschlagen, Stress zu Hause vielleicht. Und manchmal stimmt der äußere Eindruck nicht. Als ich noch studiert habe, damals, viele Jahrhunderte her schon in Liebenzell, damals hatte ich noch nicht ganz so viel Geld, sodass ich zwangsweise immer Mitfahrer gesucht habe, wenn ich weitere Strecken zurückgelegt habe. Und ich bin des Öfteren Richtung Norddeutschland unterwegs gewesen, nach Bielefeld. Es gibt's wirklich. Auf jeden Fall, ich bin da Richtung Bielefeld gefahren und habe meine Mitfahrt immer angeboten. Damals hat man das noch per Telefon gemacht. Ja. Mitfahrzentrale Stuttgart. Ja. Und dann habe ich drei nette junge Damen an diesem Freitagnachmittag eingeladen. Wir sind da unterwegs gewesen und wie immer sagt man, hey, was machst du, was mache ich? Man redet ja miteinander. Und dann habe auch ich so ein bisschen gesagt, wie ich das immer gemacht habe. Ja, ich bin da so im Schwarzwald an so einer freien theologischen Ausbildungsstätte, habe versucht zu erklären. Und dann die neben mir, ist das so mit Kirchenchor und Singen und so. Und ich innerlich, dir muss ich nichts erzählen. Ich habe auch nichts dann erzählt. Vom Glauben und so weiter. Wir sind irgendwann in Bielefeld angekommen und dann sind die ausgestiegen und dann kam sie gerade noch mal auf mich zurück und hat gesagt, am Sonntag fährst du ja wieder zurück. Wirst du mich wieder mitnehmen? Und ich innerlich habe ans Geld gedacht, habe gesagt, ja, sehr gerne. Ja. Wie es dann weitergegangen ist, erzähle ich nachher. Ja. Tiefer blicken, was nehmen wir wahr? Ich lasse mich sehr oft von meinem ersten Eindruck leiten. Kategorisiere dann auch Menschen. Machen wir, glaube ich, alle irgendwie, intuitiv. Manchmal stimmt es ja auch. Was nehmen wir wahr? Was können wir bei Jesus lernen, wenn er Menschen wahrnimmt? Jetzt könnte man viele, viele, viele Geschichten anschauen. Wie hat Jesus Menschen wahrgenommen und sich ihnen zugewendet? Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, das Geheimnis sozusagen. Ja. Und in dieser Geschichte finde ich es schön exemplarisch, kurz zusammengefasst, wie Jesus Menschen wahrnimmt. Und ich stelle mir das vor, das war so wie ein ganz normaler Arbeitstag bei Jesus. Und wer mitlesen möchte, müsst nicht euer Smartphone rausholen, ihr könnt selber mitlesen. Aber ich versuche mit meinen Worten, mein Kopfkino jetzt euch darzustellen, weil oft sind Bibeltexte ja so kompakt und es ist schön, wenn dann irgendwelche Bilder auch entstehen und man mitdenken kann und vielleicht vor Augen hat, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Ich möchte euch in meine Situation dort, ich schätze, am See Genezareth irgendwo mit hineinnehmen. Und was ich mir so vorstelle, dass es ein ganz normaler Arbeitstag war bei Jesus, was hat er gemacht an so einem Arbeitstag? Es wird hier beschrieben. Er lehrt in den Synagogen und er predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Also das heißt, Gott selber kommt uns Menschen nahe. Und das ist eine gute Nachricht. Rück nicht zur Seite. Und das, er hat gesehen, wie die Menschen drauf waren und hat Krankheiten geheilt, hat Menschen, ich heiße Gebrechen geheilt. Also es ging ihnen besser. Und so stelle ich mir das vor an so einem Feierabend vielleicht, 16 Uhr. Jesus guckt auf die Uhr und sagt, hey, tariflich Pause jetzt. Nein, hat er wahrscheinlich gesagt. Er konnte auch lang predigen. Ja, so dass die Leute Hunger hatten und Supermarkt macht bald zu. Aber ich stelle mir so vor, an so einem normalen Tag, dass er so am Ende dieses Tages so dasteht und dann schaut er die Menschen an. Und jetzt muss ich rüberblenden zu Petrus, Klassensprecher. Manche sagen, der hat ADHS gehabt, aber okay, lassen wir das, wir wissen es nicht. Aber er beobachtet Jesus und was beobachtet er bei Jesus? Jesus steht da, schaut die Menschen an und ich könnte es mir zumindest so vorstellen, dass Jesus auf einmal schweigt. Dass er fast wie blass erstarrt ist, vielleicht den Kopf schüttelt. Und ich stelle mir vor, dass Petrus und die anderen Jünger sich überlegt haben, was ist los mit ihm? Nach einer kurzen Weile, so stelle ich mir das zumindest vor, löst sich die Spannung. Und die Jünger fragen, was ist los, Rabbi? Und er sagt, merkt ihr das nicht? Nehmt ihr das nicht wahr? Schaut doch die Leute an, es sind wie Schafe, aber Schafe ohne Hirten. Ich habe drei Symbole mitgebracht, an denen ich versuche, diesen Text ein bisschen zu illustrieren oder gedanklich, dass wir so uns ein bisschen hindurcharbeiten. Das erste ist die Wahrnehmung. Das, was sieht Jesus? Ich würde sagen, wahrscheinlich hat er gesehen, das, was wir sehen, Menschen. Da war der erfolgreiche Fischhändler aus Tel Aviv oder Oma aus Tiberias war dabei und also waren viele Menschen. Ich stelle in meinem Kopfkino ist es sogar so, dass es ja am Ende eines Tages ist, weil die Aufzählung so ist, dass er dann Menschen sieht, nachdem die Heilung und alles passiert ist und dass Jesus dann nicht sagt, Jungs, kommt mal her, alle 12 und klopft mir mal bitte auf die Schulter. War erfolgreich heute. Vielleicht sieht Jesus sehr glückliche Menschen. Manches Gebrechen ist geheilt worden. Es gab wieder gutes Entertainment. Jesus hatte Streitgespräche mit Pharisäern. Und trotzdem sieht Jesus noch mal was anderes. Wenn Jesus das, was er zu seinen Jüngern gesagt hat, nämlich seht ihr das nicht, das ist wie Schafe ohne Hirten. Wenn er das zu den Pharisäern der damaligen Zeit gesagt hätte, hätten die gesagt, sag mal, spinnst du? Weil eigentlich ist die Aussage, es sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, eine schallende Ohrfeige für die Pharisäer, für die geistlichen Leiter. Eigentlich wäre es ihre Aufgabe, die Schafe dorthin zu führen, wo es was zu essen gibt. Scheinbar tun sie es nicht. Und so gehen die Menschen scheinbar daran vorbei, dass sie irgendwie mehr, tiefer etwas leben in ihrer Gottesbeziehung, als nur einfach in die Synagoge gehen, sich an die Regeln halten, alles recht befolgen. Scheinbar entdeckt Jesus einen Mangel, eine Orientierungslosigkeit. Finde ich spannend. Was würde Jesus entdecken heute, wenn er durch Bietigheim, Ludwigsburg geht? Ich nehme ja wahr, was ich so vor Augen habe. Und bei vielen Menschen denke ich, naja, mit Jesus kann ich, glaube ich, hier nicht kommen. Es sind alle glücklich, erfolgreich, es ist alles super. Aber der erste Eindruck täuscht. Ich habe euch vorhin erzählt von meiner Mitfahrgelegenheit, die da mitgefahren ist. Und als ich da an diesem Sonntagabend in Bielefeld war, um sie wieder mitzunehmen, war es irgendwie ganz anders im Auto. Okay, wir waren zwei Leute, da konnte man sich nicht blamieren vor so vielen. Auf jeden Fall war das Gespräch war irgendwie auch anders. Und das Interessante war, dass sie einen Einblick gegeben hat. Irgendwie kamen wir drauf. Und ich hatte das Gefühl, boah, das trifft so sehr diesen Text von Orientierungslosigkeit. Sie hat einen Einblick gegeben, ihr Leben. Sie ist im Osten aufgewachsen, hat einen Beruf studiert. Nach der Wende wurde damals dieser Beruf abgeschafft. Das heißt, sie stand dann ein bisschen dumm da. Dann hat sie hier und dort versucht, was Neues anzufangen, zu jobben und so weiter. War in Köln eine Weile, Berlin und ist dann in den Süden gezogen, in der Nähe von Stuttgart. Und irgendwie, das weiß ich noch, das hörte sich so an wie, boah, zerfleddertes Leben. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe und gespürt habe, oh, jetzt sollte man was sagen. Vielleicht kennt ihr den Gedanken auch, oh, das sollte mal jemand kommen, was sagen. Ja. Wo ist die Ausfahrt? Wo kann ich fliehen? Ja. Ich bin froh, dass ich damals gesagt habe, hört sich alles so ein bisschen chaotisch an. Man sagt, ja, das stimmt. Und dann habe ich einen Satz gesagt. Hinterher habe ich gedacht, was, wie kann man so einen Satz sagen? Habe ich gesagt, weil sie wusste ja, dass ich aus theologische Schiene fahre. Und dann habe ich gesagt, naja, für Glück und Lebensfragen sind wir zuständig. Ne? Habe ich noch ein bisschen gelacht dabei. Das Interessante war, dass sie gesagt hat, ja. Und ich würde sagen, wir haben einige Kilometer zurückgelegt. Und ich hatte die Chance, etwas von Jesus zu erzählen, von meiner Hoffnung. Auch von dem, dass nicht immer alles glatt läuft. Ich habe mir manche Dinge vielleicht im Leben auch anders vorgestellt. Aber es ist so, aber ich habe eine Hoffnung, einen Bezugspunkt. Und ich möchte euch die Geschichte nicht erzählen, weil ich jetzt auch nicht, diese drei Sätze musst du dann immer sagen in so einem Gespräch. Darum geht es gar nicht, sondern ich will die Geschichte erzählen, weil ich am Anfang, auf der ersten Begegnung so gedacht habe, oh, die will mich bloßstellen vor allen. Und in der zweiten Begegnung habe ich gemerkt, dass eine Person so offen, weil das Coole war, was sie gesagt hat, nicht so sehr, was ich gesagt habe. Da hat sie nämlich gesagt, weißt du, dass wir heute hier im Auto zusammen unterwegs sind, ich glaube, das ist kein Zufall. Hat sie mir eine geistliche Lektion erteilt, nämlich, das hat sie erzählt, weißt du, vor einigen Wochen hatte ich schon mal ein ähnliches Erlebnis. Ich habe mich im Frühjahr auf eine Zeitungsannonce gemeldet. Da wurden Menschen gesucht, die Bock haben, eine so Theaterkulissen zu gestalten und zu bauen. Dann hat sie sich beworben, ist dorthin gekommen und zwar eine Kirchgemeinde. Wir haben ein Kindermusical aufgeführt, ein Riesending und sie war von Anfang bis Ende mit dabei, hat dann sich austoben können mit Kreativität. Wahnsinn. Und dann, wie bei christlichen Events ja manchmal, die ganzen Mitarbeiter am Ende sitzen wir nochmal zusammen, eine große Runde, was habt ihr mit Gott erlebt? Dann hat sie gesagt, mir wurde es ganz anders. Was soll ich da sagen? Bin atheistisch aufgewachsen. Und dann kam die Reihe an sie und dann hat sie scheinbar gesagt, so hat sie es mir gesagt, ich konnte nur sagen, mir hat es Spaß gemacht, ich fand es toll, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Und dann kam eine Frau auf sie zu und hat gesagt, schön, dass du das sagst. Wir haben die ganze Zeit für dich gebetet. Und das sagt sie mir. Und auf einmal merke ich, boah, manchmal ist mein Blick so begrenzt und ich lasse mich auch manchmal abschrecken von den Äußerlichkeiten und so weiter. Aber es gibt so viel, wenn man tiefer blickt, ein Gespür hat, zumindest Jesus hatte es und ich wünsche es für mich selbst, dass ich innerlich wahrnehmungsfähig bin. Weil es gibt doch immer wieder Zeichen, dass ich merke, hier ist ein Mensch offen. Es gibt so viel Not, auch in Deutschland, hinter verschlossenen Türen, auch hinter verschlossenen Fassaden des Gesichts. Sag immer, nach dem zweiten Bier werden Menschen ehrlicher. Habe ich manchmal schon erlebt. Ich habe auch einen normalen Job mal gehabt. Ich habe bei einer Spedition gearbeitet, in Schwieberdingen. Und ich weiß, wie ich auf, waren wir auf nicht, was, wie nennt man das, die Azubis waren so eine Abschlussfahrt, stimmt, waren wir in Holland, haben die großen Häfen von Holland angeschaut, ja. Und ich weiß noch, wie wir zusammensaßen abends und dann, ja, dann haben wir einfach in der Kneipe zusammengesessen und nach ein paar Bier werden Leute ehrlich, vor allem, wenn der Rest der Kollegen verschwunden ist. Was ich damit sagen möchte, ist, wünschen wir, lassen wir so einen Blick zu oder merke ich, oh nee, oh, das wird anstrengend, fliehe ich? Jesus soll mein Rabbi sein. Ich will von ihm lernen. Und ich bitte ihn darum, Herr, schenk mir selber so einen Blick, der tiefer blickt. Nun haben wir manchmal auch Angst, wenn wir das uns bewusst machen. Was sieht Jesus? Oh, der blickt tief. Der sieht mein Leben, wie es wirklich ist. Ist ja wie beim Auto. Ne? Manchmal haben wir so eine Polizeigott-Vorstellung. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Auto fahrt und hinter euch kommt ein Polizeiauto. Ich muss vorsichtig sein auch hier. Ja? Ja. Wisst ihr was? Ich habe zwei Gedanken. Der erste ist Tacho. Und der zweite, wann war TÜV? Ja? Bisher ist fast immer gut gegangen. Ich wurde auf der Autobahn schon angehalten. Ja? Aber was ich damit sagen wollte, das ist ja für viele auch die Vorstellung von Gott. Ich glaube, da haben wir das Evangelium noch nicht verstanden. Auch das mal für uns selber zu hören. Ja, der Herr sieht durch unsere Fassade durch. Vor Menschen können wir manches darstellen. Aber der Herr blickt tiefer. Und es ihm jetzt zu glauben, dass das, was am Kreuz geschehen ist, nicht nur irgendwie ein Spruch ist, sondern zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen und ich vertraue ihm, dass alles, was war und auch was kommen wird und was nicht gut ist, alle Verzweiflung, Verletzung, dass es bei ihm gut aufgehoben ist. Und ich vertraue darauf, er wird alles, was er weiß, nicht gegen mich verwenden. Das ist anders wie in den amerikanischen Filmen. Alles, was sie sagen können, sagt Jesus, wird bei Gericht nicht gegen dich verwendet, wenn du es jetzt bekennst. Das ist ein Unterschied. Aber ich möchte tiefer blicken und etwas lernen von dem, wie hat Jesus Menschen wahrgenommen. Er hat sich nicht von dem Äußeren nur blenden lassen, sondern es war ihm Anliegen, nämlich die Frage, haben sie Orientierung? Haben die Menschen zur Mitte und zu ihrer Berufung gefunden, nämlich zu Gott, zu ihrem Schöpfer? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und jetzt scannt mal eure Nachbarschaften durch, die Arbeitskollegen. Und zu sagen, Gott, ich möchte tiefer blicken, etwas wahrnehmen. Und ich möchte noch mal was spüren. Weil bei Jesus merken wir in dieser Geschichte, dass Jesus etwas spürt. Es heißt so schön in der Lutherbibel, es jammerte ihn. Jammern tun wir alle. Ja, genau. Ja, gell. Und oft denkt man, das ist schon schrecklich hier, gell? Nein, das war was anderes. Das Originalwort, was dort steht, das hat Martin Luther wahrscheinlich schön entschärft, dass es nicht so anstößig ist. Das Originalwort, was hier steht, heißt eigentlich sowas wie, es drehte ihm die Eingeweide um. Ein Ausdruck tiefster Betroffenheit. Das hat Jesus gespürt, als er die Menschen in ihrer Verlorenheit, heißt in ihrer Orientierungslosigkeit, dass sie den Vater, also das Innere ihres Glaubens noch nicht gefunden hatten. Äußerlich haben sie ein System gehabt, wunderbar. Wow, mit Wallfahrt nach Jerusalem. Aber innerlich lebt da eine Beziehung. Dafür ist Jesus gekommen, dass innerlich eine Beziehung lebt zu unserem himmlischen Vater, zu unserem Schöpfer. Er ist nicht gekommen, damit wir mehr Regeln befolgen, mehr Events haben und mehr Gottesdienst haben und dass die Stühle alle belegt sind, sondern er ist gekommen, dass wir innerlich eine Beziehung zu ihm haben können, die von Liebe geprägt ist. Dafür hat er sein Leben gegeben. Und das macht ihn zutiefst betroffen, dass das scheinbar damals nicht ist. Und aus dieser Orientierungslosigkeit, ja, da folgen viel viele andere Dinge, was Not in diesem Planeten oder auf dieser Welt betrifft. Ich glaube, dass dem Herrn, wenn er unsere Welt wahrnimmt, dass ihm diese Welt nicht egal ist. Sondern er liebt jeden Menschen. Selbst mein Chef. Ja? Er liebt jeden Menschen. Kannst du dir vorstellen? Auch die aus anderen Kulturen bei uns sind. Er liebt jeden Menschen, auch wenn ich es nicht kann. Aber er liebt jeden Menschen. Und wenn ich jetzt ein Nachfolger bin, Jesus mein Rabbi ist, dann glaube ich, ist es dran, auch zu sagen, Jesus, du darfst auch mein Herz wieder anrühren, dass es mir nochmal was ausmacht. Ich sage euch ganz ehrlich, oft macht es mir nichts aus, dass so viele Menschen Jesus nicht kennen. Ich gehe durch meine Stadt und laufe rum und sage, oh, ich habe ein nächstes Meeting, Kirchenvorbereitung. Wir müssen ja für Jesus schwärmen, ich bin beschäftigt. Ja. Und ich gehe einfach so vorbei, auch meiner Nachbarschaft. Und es macht mir nichts aus. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es so ist. Da gibt es auch spromme Sprüche dafür. Wir sind ja nur noch eine kleine Herde. Ah ja, dann müssen wir. Wir müssen auch klein bleiben. Ja. Ein guter Freund von mir, der kennt manches Weiglerhaus mit Wilhelm Busch, hat er früher gepredigt, in Essen. Und der ist Jugendreferent dort gewesen. Da habe ich vor ein paar Jahren hatte ich eine Begegnung mit ihm und dann hat er erzählt, er saß mal in seiner U-Bahn in Essen, hat gesagt, Jesus, ich möchte fühlen, was du fühlst. Irgendwie so in diese Richtung. Aber an den Satz erinnere ich mich noch, dass er gesagt hat, und auf einmal spürte ich eine Last. Und ich habe Mensch noch mal anders wahrgenommen. Könnte ja vielleicht hin wieder mein Gebet sein, Herr, lass ich mich ein bisschen spüren, wahrnehmen, was du wahrnimmst hier in meiner Stadt, an meinem Arbeitsplatz. In der Nachbarschaft. Ich will auch nicht, dass wir jeden Tag mit es drehte ihm die Eingeweidegefühle rumlaufen. Ist nicht gesund. Aber es gibt manchmal diese Momente, wo mir etwas bewusst wird und es wieder mein Herz berührt. Und ich spüre eigentlich, sollten wir da was sagen oder was machen? Und ich glaube, es ist gut, vielleicht mit dieser Offenheit zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, lass mich zumindest nicht taub sein, wenn du mich anstupfst. Wie ging es weiter? Weil jetzt könnten wir ja überlegen, was will der uns eigentlich jetzt sagen? Wir sollen also tiefer blicken, was wir nicht können, so schnell. Wir sollen fühlen, was wir auch nicht können, so schnell. Ich glaube, Petrus, dem Klassensprecher, Jünger, wäre es recht gewesen, sagen, Jesus, was soll ich machen? Ich bin bereit, die Ärmel hochzukrempeln. Ich kann losrennen. Das Interessante ist, dass Jesus nicht sagt, jetzt tut doch was, endlich. Jesus sagt, sei bereit, einen Umweg zu gehen. Und den können wir uns nochmal anschauen. Was sagt er eigentlich jetzt zu den Jüngern? Er sagt nicht, ihr Säcke, ihr seid so blind und blöd. Sondern er sagt, die Ernte ist groß, aber so wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wow, das ist mal eine Wendung. Das heißt nicht, renn los und mach irgendwas, Hauptsache es ist was getan. Sondern das Erste ist, wenn was getan und verändert werden soll, geh auf die Knie. Und es ist für mich die pure Entlastung. Weil ich merke, es hängt letztlich nicht an mir. Ich kann mich auch nie selber senden. Aber ich kann Gott darum bitten, dass er etwas an mir, in mir tut und durch mich tut. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, der größte Schatz unseres Glaubens sind unsere leeren Hände. Wenn ich anschaue, wie unser christliches Abendland den Grundwasserspiegel immer mehr verliert. Und ich das Gefühl habe, irgendwie sind wir, glaube ich, sprachlos geworden, um Menschen zu erreichen. Dann sage ich euch, ich habe oft das Gefühl der leeren Hände. oh ja, ich habe bei Fresh X mitgearbeitet, war in England, habe alle Sachen besucht und trotzdem, ich habe leere Hände. Für mich ist das meine innere Rettung. Ich will glauben, dass es eine Ernte gibt. Das ist eine Entscheidung. Willst du glauben, dass es eine Ernte gibt? Selbst in Beeske, Bietigheim, Ingersheim, da wo ihr wohnt, Ludwigsburg. Ich will glauben, dass da eine Ernte ist. Die ist vielleicht anders, als ich sie mir manchmal vorstelle. Aber ich will glauben, dass da eine Ernte ist. Und ich bitte darum, dass der Herr Arbeiter schickt in seine Ernte. Ich bin bereit, seinen Sohn nicht einfach loszurennen, sondern eine Ecke einzulegen, einen Umweg zu machen, auf die Knie zu gehen. Und ich sage, Gott, du musst letztlich alles vorbereiten. Nur du kannst meine Wahrnehmung verändern. Du kannst mein Herz verändern. Aber ich sage euch aus eigenem Erleben, wenn wir anfangen zu beten, unsere Unzulänglichkeit, unsere Hilflosigkeit dem Herrn nennen, verändert sich immer wieder was in unserer Wahrnehmung, in unserer, wie nennt man es, Sensibilität. Ich habe es mitgebracht. Habt ihr ein Smartphone? Wer ist Besitzer eines Smartphones? Präsentiert das Smartphone bitte. Oh, heute wird aber sehr praktisch. Ja. Ja. Ich habe was vor. Mein Smartphone habe ich hier. Mein Smartphone habe ich hier und ich habe es speziell programmiert. Und ich würde euch gerne animieren dazu, dass ihr mal die Weckfunktion aufmacht. Ihr dürft es heute Abend auch wieder löschen. Ja? Aber ihr macht es doch mal jetzt. Oh nein, die Predigt ist so praktisch. Okay, Weckfunktion. In meinem Smartphone ist es so, ich kann zig Wecker einstellen. Ja? Und ich habe einen Wecker auf täglich. Täglich, jeden Tag geht er. Und zwar um 9.38 Uhr. Und ich habe mich bei Lehrkräften erkundigt, um 9.38 Uhr ist in den meisten Schulen Pause. Also passt auch für Lehrkräfte, falls hier Pädagogen unter uns sind. So, was ich damit mache ist, jetzt fragt ihr euch, was hat der vor? Also ich bitte euch, nicht im Namen des Herrn, aber in meinem Namen, nämlich es gibt kein Gesetz in der Bibel, um 9.38 Uhr müssen Wecker gestellt werden. Aber es ist eine geile Hilfe, nämlich um 9.38 Uhr sich jeden Morgen erinnern lassen an Matthäus 9, Vers 38. Und ich mache das jetzt, weil ich inspiriert worden bin. Ich mache eine Fortbildung in der Schweiz bei einer Gemeinde, die sehr missional unterwegs ist, die damit rechnet, dass eine Ernte da ist. Und die haben angefangen, vor einigen Jahren um 9.38 Uhr ihre Wecker zu stellen. Und jeden Tag werden sie neu morgens, nicht erst abends, morgens erinnert, oh, das ist eine Ernte. Jesus, mach mir die Augen auf für die Ernte. Und sende Arbeiter, Klammer auf, vielleicht bin ich sogar. Aber es geht nicht immer nur um mich. Aber einfach darum bitten, dass wir Gott die Situation nennen und sagen, wir glauben aber, dass Menschen vorbereitet sind. 9.38 Uhr. Ich mache es jeden Tag. Ich habe hin und wieder wegen meiner Firma auch Verhandlungen mit dem Landratsamt, da habe ich schnell weggedrückt. Ja? Da ist vielleicht nicht gut. Aber innerlich könnte ich dann weiterbeten. Könnte sagen, ja, Herr, super langweilig in dieser Sitzung, deswegen komme ich zu dir. Danke, dass bei dir nicht langweilig ist. Ja, keine Ahnung. Was ich damit sagen möchte, 9.38 Uhr, ich stelle meinen Wecker und ich sage euch, es hat meine Wahrnehmung verändert. Ich glaube, Gebet verändert vor allem erstmal uns. Es ist mir bewusster. Wisst ihr, ich nehme meine Nachbarn anders wahr. Ich habe so Balkonnachbarn, nenne ich es. Wenn ich aus meinem Fenster im Arbeitszimmer, zweiten Stock, rausschaue rüber zum Wohnkomplex, auf der gleichen Höhe ungefähr ist der Balkon. Wisst ihr, was ich früher immer gemacht habe? Ich will ja gute Nachbarschaft. Ich habe gewunken, der drüber guckt, hat auch kurz gewunken. Und ich ist bewusst geworden in diesem Prozess von Beten und Jesus will mich ja senden. Sogar Pastoren will er senden. Ins kleine Einmaleins des missionarischen Unterwegsseins habe ich gemerkt, oh, vielleicht sollte ich aufstehen von meinem Schreibtisch, ans Fenster gehen. Und das mache ich jetzt. Wenn ich sie sehe, sage ich, hallo, wie geht's dir? Wir haben eine Baustelle bei uns gerade, da musste ihr Geländer weg. Das waren super Gelegenheiten. Ich habe dann gleich kam auf die Idee, nicht nur, wir müssen verhandeln über das Geländer, sondern sagen, wow, ich nutze die Chance, ich zeige ihr unsere Baustelle. Sie ließ sich einladen in den Gottesdienst. Gott verändert was. Ich bin gespannt, was er bei dir tut. Ich glaube, es beginnt mit dem Glaubensschritt zu sagen, ich glaube, dass da eine Ernte ist. Und Jesus, sende mich. Gebrauch mich. Öffne meine Augen, die Wahrnehmung. Berühre nochmal mein Herz, dass Situationen in meinem Umfeld mir nicht egal sind. All das können wir nicht machen. Aber wir können darum bitten. Und vielleicht wollt ihr mit mir bitten. Ich möchte euch ein paar Augenblicke Zeit geben, innezuhalten, innerlich mit Jesus im Gespräch zu sein. Vielleicht fallen euch Menschen ein, bittet doch für die Menschen, die euch am Herz liegen. Und ich schließe die Phase dann mit einem kurzen Gebet ab. Danke, großer Gott, für deinen tieferen Blick. Ohne diesen Blick wärst du nie auf diese Erde gekommen. Ohne diesen Blick hättest du nie dein Leben gegeben. Aber danke, dass dieser tiefere Blick ein Ausdruck von Liebe ist. Liebe, die uns in unseren Herzen verändert. Liebe, die wieder korrigiert und zurechtbringt, weil wir Orientierung finden an dir und in dir. Und als deine Nachfolger bitten wir um veränderte Wahrnehmung, um Herzen, die schlagen für diese Welt, ein Blick der Liebe für unser Umfeld. Du siehst die Menschen, die wir in Gedanken jetzt zu dir gebracht haben, siehst unser Umfeld. Herr, gebrauche uns als deine Erntehelfer in deiner großen Ernte. Und wir wollen glauben, dass du noch mal was vorhast, auch mit uns. Und so segne jeden von uns in deinem Namen, Jesus. Amen. Und wer möchte, kann gerne aufstehen noch zum Segen. Und vielleicht tut es euch auch gut. Ich mache das manchmal beim Segen nochmal tief einatmen, nochmal Atem holen bei Gott. Und Gott, der Vater, der dich geschaffen hat und gesagt hat, das ist mir sehr gut gelungen, der segne dich. Und Jesus Christus, der Sohn, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, der sein Leben gab, damit du leben kannst in Ewigkeit, der segne dich. Und der Heilige Geist, der in dir Raum genommen hat, der dich erfüllt mit Freude, Liebe, Leidenschaft, aber auch Tröster und Begleiter ist, der segne dich. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und so wirst du ein Segen sein für andere. Amen.